den Anblick von Menschen habe ich mich gewöhnt. Es gibt ja relativ viel davon, mehrere Milliarden bevölkern diesen Planeten und jeden Tag begegne ich mehr oder weniger vielen Menschen. Und Menschen gehören zu meinem Leben dazu. Und es gibt Menschen, die mir nahestehen, und es gibt Menschen, die mir weniger nahestehen, logischerweise. Aber es gehört zu meinem Leben. Ich hatte das Vorrecht, dass ich bei den drei Geburten meiner Kinder dabei sein durfte. Und das war so eine zweischneidige Sache. Jeder, der so eine Geburt schon erlebt hat, oder die Männer, die dürfen ja immer nur anwesend sein und sind bestimmt froh darüber. Also ich bin sehr froh, dass ich nur dabei sein musste oder durfte und nicht, dass ich das selbst durchleben musste. Der weiß, so die erste Phase, die ist echt nicht schön. Man ist dabei und sieht, wie seine Frau leidet, wie sie Schmerzen hat. Man kann überhaupt nichts dagegen machen, man kann nicht helfen, man ist einfach nur anwesend und man hofft, dass die Frau das toll findet, dass man da ist, aber im Endeffekt ist man nicht wirklich eine große Hilfe. Das ist die eine Seite der Geburt. Und dann gibt es die andere Seite, und das ist das, was dann so wunderbar ist. Nämlich am Ende steht neues Leben. Am Ende stehen neue kleine Babys. Und jeder, der schon mal Vater geworden ist oder Mutter, der weiß dann, da entsteht so ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe vorher überlegt, wie kann ich das ausdrücken, aber ich kann es nicht ausdrücken. Ich kann nicht sagen, was ich in dem Moment gefühlt habe. Aber jeder, der das schon mal erlebt hat, weiß, was ich meine. Und die, die vielleicht noch keine Kinder haben, werden es eines Tages, wenn sie Kinder bekommen, wissen, was ich meine. Und dann nimmt man dieses kleine Wesen, das sind diese drei, das sind meine drei Kinder, kurz nach der Geburt. Man nimmt diese drei kleinen Wesen in den Arm und sieht, da ist alles dran. Da funktioniert schon alles. Die sind so klein und winzig und hilfsbedürftig, aber es ist alles da, was es braucht zum Leben. Und in dem Moment wird mir immer wieder bewusst, dieses kleine Wesen ist ein Wunder. Es ist ein Wunder Gottes. Und nicht nur dieses kleine Wesen, solange es ein Baby ist, sondern auch dann, wenn wir groß werden, wenn wir erwachsen sind. Wir sind jeder Einzelne ein Wunder Gottes. Wenn ich nur jetzt den Raum sehe, und ich sehe nur relativ wenig durch das Licht, aber x verschiedene Menschen. Und keiner von uns ist identisch, keiner von uns ist gleich, sondern jeder von uns ist was ganz Individuelles, was ganz Besonderes und in den Augen Gottes was ganz Kostbares. Und wie ich am Anfang sage, ich habe mich daran gewöhnt, dass es Menschen gibt. Und ich übersehe dabei oft, dass wir alle irgendwas Besonderes sind. Sondern ich sehe viel häufiger, und wahrscheinlich geht es euch ähnlich, so die Unvollkommenheit des Menschen. Aber wir sind Wunder. Wir sind was ganz, ganz Besonderes. Und in dem Moment, wo diese drei Kinder auf die Welt gekommen sind, das eine ist Berenice, die älteste Tochter, die ist die mit den Armen so. Dann habe ich Dorian, das ist der junge Mann da oben, und Florentine, unten unsere letzte, unsere kleinste. Da begann ihre ganz individuelle Geschichte. Da begann ihr ganz besonderes eigenes Leben. Und ich hatte das Vorrecht, als Vater so dieses Leben begleiten zu können, so die ersten Jahre relativ intensiv. Und je älter sie werden, wahrscheinlich immer weniger. Und irgendwann werde ich nicht mehr sein und ihr Leben geht weiter. Und auch ich habe eine individuelle Geschichte. Und ihr, jeder einzelne von uns hat eine ganz individuelle Geschichte. Und mit dieser Geschichte sind wir jetzt hier. Aber ich glaube, es gibt eine Geschichte, die größer ist. Ich glaube, es gibt eine Geschichte, die für jeden Einzelnen von uns von Bedeutung ist. Und momentan sind wir gerade dabei, euch diese Geschichte zu erzählen. Und wer so Serien kennt, der weiß, wenn so eine Serie aufeinander aufbaut, dann kommt immer der Punkt so am Anfang, was bisher geschah. Und das Erste, was wir hatten, der erste Akt. Es war einmal. Gott hat diese Erde geschaffen. Davon hat Jochen erzählt und gepredigt. Gott hat diesen Planeten geschaffen. Wir glauben, er hat die Pflanzen geschaffen, die Tiere und als Krönung am Ende den Menschen. Etwas ganz Besonderes. Und manchmal, wenn wir so in der Natur sind oder wenn ich dann so draußen bin und so die Natur sehe, dann wird mir das wieder bewusst, wie wunderbar das eigentlich ist und wie toll. Und auf der anderen Seite, das hat Jochen auch gesagt, merken wir, so toll, wie es vielleicht ursprünglich mal gedacht war, ist es nicht. Dieser eigentliche Glanz, der mal da war, ist ein ganzes Stück verloren gegangen. Und warum? Zweiter Akt, der Auftritt des Bösewichts. Darüber hat Christoph das letzte Mal gepredigt. Der Bösewicht. In der Bibel wird er auch als der Fürst dieser Welt bezeichnet, als derjenige, der für eine gewisse Zeit die Herrschaft über diese Erde übertragen bekommen hat und der das Anliegen und das Ziel hatte, Zwietracht zwischen den Menschen und Gott zu bringen. Und Christoph hat darüber das letzte Mal gepredigt und es gelang ihm ganz am Anfang schon, ja, in unser Herzen so eine Unsicherheit, so ein Zweifel zu sehen, ist Gott wirklich so, wie er es gesagt hat? Und diese Unsicherheit, dieser Zweifel, der jetzt in diesem Herzen, in unserem Herzen nagt, führte dazu, dass die ursprüngliche Schöpfung kaputt gegangen ist und dass eine Trennung zwischen Gott und den Menschen stattgefunden hat. Und dann hörte seine Predigt auf. Es kam immer so ein kleiner Hinweis auf das, was noch kommen wird, aber da war eigentlich seine Predigt beendet. Und jetzt stehen wir hier, wo fast jeder gute Film beginnt. Und auch letzte Woche kam schon mal, ja, wer Herr der Ringe kennt, ne, der Anfang, ja, der Schatten über Mordor wird größer, das Böse erstarkt, Sauron wird stärker, die Ringgeister sind ins Auenland eingemarschiert und der Ringträger ist auf der Flucht und hat scheinbar keine Chance zu überleben und zu gewinnen, diesen Kampf. Oder wer Matrix gesehen hat, Neo, ne, als er die Pille geschluckt hat und zum ersten Mal erkennt, die Menschen leben unter der Herrschaft der Maschinen. Und das, was sie als Freiheit erleben, ist nichts weiter als eine Illusion. Und genau an dem Punkt stehen wir jetzt mit unserer Geschichte. Wir stehen an dem Punkt, wo es scheinbar der Feind die Macht übernommen hat. Und worum geht es in unserer Geschichte? Es geht nicht um den Ring der Macht. Es geht auch nicht darum, den Kampf gegen die Maschinen zu gewinnen, sondern es geht um den Kampf um unser Herz. Es geht um unser Herz. Und das ist was ganz Faszinierendes, finde ich, und gleichzeitig was sehr Schwieriges. Gott hat uns geschaffen mit unheimlich tollen Fähigkeiten. Wir können denken. Wir können riesige Bauwerke bauen. Wir sind zu körperlichen Höchstleistungen fähig. Wir können unheimlich viel. Und man kann stellenweise nur staunen, was wir Menschen alles geschafft haben. Wenn wir so, gerade so als, da ich mich für Sport interessiere, wenn ich so Olympische Spiele sehe und sehe, was Menschen schaffen können. Also zum Beispiel, ne, wer schon mal Volleyball gespielt hat, weiß, wie hoch ein Volleyballnetz ist. Für Männer 2,43 Meter. Also wenn ich mich ausstrecke, fehlen da noch so 5 bis 10 Zentimeter, bis ich die Netzoberkante erreiche. Der Weltrekord im Hochsprung ist 2,43 Meter. Das ist mittlerweile noch ein Stück höher gegangen. Das heißt, der Weltrekord im Hochsprung, der Mann packt es, über dieses Netz zu springen. Ja, ich bin froh, wenn ich meinen Arm drüber kriege. Wahnsinn. Menschliche Höchstleistungen. Und trotzdem ist es nicht das, was das Höchste der Schöpfung ausmacht, sondern das Höchste und das Faszinierende, was Gott uns geschenkt hat, das bezeichnet die Bibel als unser Herz. Wir würden vielleicht auch als Seele das bezeichnen. Es ist etwas, was geschaffen wurde, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das bezeichnet die Bibel als das Höchste der Schöpfung im Menschen. Unser Herz, unsere Seele. Und in diesem Herz hat Gott uns zwei wesentliche und tolle Eigenschaften geschenkt. Die erste Eigenschaft ist, wir können lieben. Und wir können Liebe weitergeben und Liebe empfangen. Und die Pädagogik und Psychologie hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, was passiert mit Babys, wenn die keine Liebe bekommen. Und da passiert Folgendes. Ich kann mir noch so viel Mühe geben. Ich kann denen zu essen geben. Ich kann die pflegen und waschen. Ich kann dafür sorgen, dass es ihnen körperlich an nichts fehlt. Und trotzdem hat es sich gezeigt, dass diese kleinen Babys sterben werden. Oder, wenn sie nicht sterben, dass zumindest für das Leben ein Schaden entstanden ist, der nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Innerhalb dieser ersten paar Wochen und Monate, wenn da diese Liebe fehlt, entstehen häufig Schäden, die den Rest des Lebens andauern werden. Und es zeigt, wie sehr wir auf Liebe angewiesen sind. Und es begegnen mir immer wieder Menschen, auch wenn ich in der Schule sehe, so viele Schüler, denen diese Liebe gefehlt hat, zu Hause, und die auf der Suche sind nach dieser Liebe. Und auch ich merke, ich brauche die Liebe. Ich brauche die Liebe meiner Familie, ich brauche die Liebe meiner Frau, ich brauche die Liebe meiner Kinder und ich brauche die Liebe von Freunden und von Menschen, die mir wichtig sind. Und gleichzeitig möchte ich auch gern diese Liebe weitergeben. Und ich möchte gern auch diese Liebe, das, was ich empfinde, meinen Kindern gegenüber ihnen ausdrücken, meiner Frau gegenüber ausdrücken. Ich kann Liebe empfangen und ich kann Liebe weitergeben. Das ist die eine Seite unseres Herzens. Und Gott hat uns noch was anderes geschenkt. Er hat uns den freien Willen geschenkt. Warum? Ich habe mich schon oft gefragt, warum hat Gott uns den freien Willen geschenkt, wo es doch dazu geführt hat, dass scheinbar das nicht mehr so funktioniert, wie Gott es ursprünglich mal gedacht hat. Und die Antwort ist irgendwie ganz einfach. Liebe kann ich nur freiwillig weitergeben. Ich kann keinen Zwang auflegen. Liebe bedarf immer einer Freiwilligkeit. Und genau das ist auch das Problem, vor dem Gott steht. Wenn er eine Welt will, in der Liebe wirklich erfahrbar wird, dann muss er uns die Freiwilligkeit lassen, uns selbst zu entscheiden. Und Douglas Thomas Hall schreibt dazu, Gottes Problem ist nicht, dass Gott nicht in der Lage wäre, gewisse Dinge zu tun. Gottes Problem ist, dass er liebt. Liebe macht das Leben kompliziert, so wie es jedes Leben kompliziert macht. Gottes Leben wird dadurch kompliziert, dass er uns Liebe gibt, dass er will, dass wir lieben können und Liebe weitergeben können. Und jeder, der schon mal richtig verliebt war, weiß, wie schwierig das ist. Man sehnt sich nach dem Partner, man denkt nur noch die ganze Zeit dran. Ich meine, ich habe so eine Klientel in der Schule von Kids, die so 16, 17 Jahre alt sind und die sind noch sehr häufig immer mal wieder wechselhaft verliebt. Und dann kann man das erkennen, die sitzen da, ja, die schweben nur noch so dahin und dann weißt du, vergiss es. Ich brauche die nicht ansprechen, die sind verliebt. Und ich sehe aber auch, wenn das schief gegangen ist, ja, das Leben macht keinen Sinn mehr. Niemand mag mich. Ich werde nie einen Partner finden. Ja. Wir können Liebe nicht erzwingen. Und wir erleben immer wieder, wir lieben und es passiert, dass die Menschen das, den wir dieses Gefühl weitergeben, gar nicht so toll finden. Und deswegen lässt Gott uns den freien Willen, weil er will, dass wir ihn aus freien Stücken lieben können. Und genau da beginnt dieser Kampf um unser Herz. Der Bösewicht, der Satan, weiß ganz genau, dass er gegen Gott keine Chance hat. Aber er richtet sich gegen das Wertvollste, was Gott geschaffen hat, nämlich gegen uns. Und er richtet sich gegen unser Herz. Und auch darüber wurde letzte Woche schon kurz gesprochen. Der Kampf geht darum, dass unser Herz mit Zweifeln besetzt wird. Das begann damals in diesem Garten, was wir letzte Woche, die einigen, viele vielleicht mitbekommen haben. Der Zweifel, kann ich Gott vertrauen? Ist es nicht viel besser, ein Leben ohne Gott zu führen? Bin ich damit nicht viel erfolgreicher? Was ist das mit Gott? Der Zweifel in unserem Herzen ist da. Und mit diesem Zweifel ging einiges oder der Ursprung der Schöpfung auch verloren. Und in diesem Kampf stehen wir heute. Und ich merke das immer wieder an mir selbst, wie diese Zweifel nagen und wie sie mich gefangen nehmen und immer wieder beeinflussen wollen. Ich versuche schon, immer wieder bemühe ich mich, ein Leben zu führen, was Gott, wo ich denke, das findet Gott gut. Und wo ich denke, das ist okay. Und dann strenge ich mich an und ich bemühe mich. Und das geht ein, zwei Tage gut, vielleicht auch mal drei Tage, vier Tage. Aber ich merke immer wieder, ich schaff's nicht. Ich schaff's aus meiner eigenen Kraft nicht, das umzusetzen, was ich gern will. Und Paulus schreibt darüber im Römerbrief auch, er schreibt, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Aber das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Und vielleicht kommt dem einen oder anderen das echt so bekannt vor. Du strampelst dich ab, du bemühst dich, du willst und arbeitest und es gelingt dir nicht, das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast. Und John Eldridge drückt das in einem Buch so aus. Du liebst Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Du liebst deinen Nächsten so wie dich selbst. Ich auch nicht. Genau das ist unser Problem. Wir haben ein Stück auch das Lieben verlernt. Und mein Psychologieprofessor, der zweifelte an, dass es eine echte, aufrichtige, selbstlose Liebe gibt. Sondern dass wir immer, wenn wir lieben, auch erwarten, dass es uns zum Nutzen dient. Und wenn es nur ist, dass der andere uns toll findet. Der Dichter George Herbert schreibt: Als ich geboren wurde, weinte ich. Und jeder Tag zeigt warum. Mein Gott, was ist nun mit dieser Welt passiert? Das klingt jetzt sehr theatralisch und sehr negativ, aber mal ehrlich. Ich merke es immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, wir spielen Gutes vor und wir tun, als ob es uns gut geht. Und wenn wir dann intensivere Gespräche führen, wenn ich jemand näher komme, dann merke ich, den wenigsten geht es wirklich gut. Es geht uns oberflächlich ganz okay. Aber so richtig tief im Herzen. Und wenn ich euch jetzt mal fragen würde, und ihr braucht jetzt nicht die Hand heben, bist du richtig glücklich? Bist du mit deinem Leben hundertprozentig zufrieden? Wie würde deine Antwort aussehen? Meine Antwort sieht so aus, dass ich sage, nein. Ich erlebe Glück, ich erlebe Frieden, aber nicht ständig, sondern ich merke immer wieder, wie ich scheitere und wie es mir schlecht geht. Und genau an der Stelle setzt jetzt unser Held ein. Wer die Chroniken von Narnia kennt, das ist eine Fantasy-Geschichte, weiß, da gibt es einen Jungen, Edmund heißt er, und es ist was wie das schwarze Schaf der Familie. Er ist auf der Suche nach Anerkennung, er will anerkannt werden, er will geliebt werden und er will Gutes tun. Aber immer wieder misslingt es ihm und damit ist er das schwarze Schaf geworden. Und auf dieser Suche nach Anerkennung verrät er unwissentlich seine Geschwister und er verrät damit auch das Land, dieses Fantasyland Narnia. Und er selbst ist gefangen in diesem Verrat und kommt selbst nicht dabei heraus. Und da sehen wir jetzt einen kleinen Ausschnitt raus.
Ein Verräter in deinen Reihen, Aslan.
Sein Vergehen hat sich nicht gegen dich gerichtet.
Hast du etwa die Gesetze vergessen, auf denen Narnia gegründet wurde?
Erzähl mir nichts über die tiefen Zauberhexe. Ich war dabei, als es einen Anfang hatte.
Dann wirst du dich bestimmt daran erinnern, dass jeder Verräter mir gehört. Sein Blut ist mein Eigentum, Aslan.
Was versucht ihn euch zu holen?
Glaubst du wirklich, dass du mich mit Gewalt davon abhalten kannst, mein Recht einzufordern? Kleiner König. Aslan weiß, wenn ich mein Blut nicht bekomme, wie es das Gesetz verlangt, dann wird ganz Narnia für immer zerstört. Und es wird untergehen. In Feuer und Wasser. Dieser Junge da wird sterben. Auf dem steinernen Tisch. So will es das Gesetz. Und wage es nicht, ihn mir zu verweigern.
Es reicht. Ich möchte gern allein mit dir reden. Sie verzichtet auf das Recht, den Adamssohn zu bekommen.
Woher weiß ich, dass du dein Versprechen hältst?
Achmed kann sich nicht selbst befreien. Er braucht Aslan, den König von Narnia, dass er sich für ihn einsetzt. Dass er für ihn einspringt und ihn da raushaut. Keine große Geschichte ohne Rettung. Und auch gibt es in unserer Geschichte einen schönen Prinzen, wie das Thema so lautet. Der schöne Prinz. Gott selbst sieht das Problem mit unserem Herzen. Er sieht, dass das, was einmal gedacht war, nicht mehr so ist. Und er sieht, dass wir aus eigener Kraft das nicht mehr schaffen können. Und deshalb wird Gott selbst Mensch. Und er schickt seinen Sohn Jesus auf diese Erde. Und Jesus sagt selbst darüber. Der nächste bitte. Der Menschensohn kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Matthäus 20, Vers 28. Jesus bezeichnet sich als Menschensohn. Gott wird Mensch und kommt hierher, um uns zu befreien. Und nachdem wir letzte Woche so angeschaut haben, wie geht der Bösewicht vor, schauen wir uns jetzt an, wie geht Gottes Sohn vor? Wie geht Gott vor? Und dazu schon das nächste bitte. Sein Ziel. Das erste Ziel, was auch beschrieben steht, Dienst. Jesus kommt in diese Welt, um zu dienen. Etwas, was uns vielleicht sehr fremd vorkommt, weil wir normalerweise damit leben wollen, dass wir Erfolg haben. Und der Satan selbst, der Bösewicht, sein Ziel ist Macht. Aber Gott kommt, um uns zu dienen, um uns zu helfen. Und das ist ein Riesending, was er da macht. Er lässt seine Herrlichkeit zurück. Und es ist stellenweise echt schwer nachzuvollziehen, was das bedeutet haben muss, wenn ich ein Wesen bin, was außerhalb von Raum und Zeit existiert, was nicht an die Gegebenheiten unseres Lebens gebunden ist. Und komm hier rein und werd Mensch. Werde geboren wie ein Mensch. Erlebe all die Schwächen, all die Anfechtungen, all die Probleme eines Menschen, obwohl ich doch so anders leben könnte. Und alles nur deshalb, damit ich anderen diene. Und eine von den Bibelstellen, die ich besonders wertvoll in dem Zug finde, ist, dass Jesus sogar so weit geht, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch niemand die Füße gewaschen und ich bin auch nicht so scharf drauf, das zu tun. Aber Jesus wäscht sogar seinen Jüngern die Füße. Und warum kommt er, um zu dienen? Sein zweites Ziel. Er will die Trennung von Gott aufheben. Dieser Zweifel, der in unserem Herzen ist, der da hineingesät worden ist und der uns zur Trennung von Gott geführt hat, das will er rückgängig machen, will er ändern. Er will, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben können, dass wir ihm wieder begegnen können und dass wir einen freien Zugang zu ihm haben. Und auch das ist für uns was, vielleicht was wir gewohnt sind, weil wir sitzen hier und wir beten und wir haben da wenig Probleme mit. Aber wenn wir einfach mal schauen, wie andere Religionen mit Gott umgehen, dann wird uns bewusst, dass die ein ganz anderes Bild haben. Dass da der Gott etwas Fernes, etwas Fremdes ist. Und gerade so das Judentum, die hatten einen Tempel und in diesem Tempel gab es das Allerheiligste und da durfte einmal im Jahr der hohe Priester rein, um Gott zu begegnen und um für das Volk Sühne zu tun. So fern war ihn Gott. Und diese Trennung will er aufheben, um uns nicht nur wieder mit Gott zusammenzutun, sondern auch ewiges Leben zu schenken. Es geht ihm darum, dass wir ewig Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Dass wir mit ihm zusammen sein können. Und ich hatte vor kurzem das Thema Tod auch bei uns in der Schule und da habe ich so gefragt, wer glaubt, dass nach dem Tod das Leben zu Ende ist? Und das waren sehr, sehr wenige. Und die Mehrzahl der Menschen glaubt, es gibt mehr als dieses Leben, was wir hier sehen. Sein Ziel, ewiges Leben zu schenken. Seine Methoden. Die erste Methode, Liebe. Es ist reine Liebe, warum er auf diese Welt gekommen ist. Jesus sagt selbst, ja, das war jetzt die schlechte Farbe, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Johannes 15, Vers 1. Reine Liebe, warum er gekommen ist. Und das zeigt sich in seinem ganzen Leben. Er kommt, um den Armen zu helfen. Er kommt, Menschen gesund zu machen, die krank sind, um die sich dort niemand in der Gesellschaft gekümmert hat. Er sammelt Jünger um sich, die nicht die Highlights dieser Zeit waren, sondern die eigentlich eher die Benachteiligten waren. Und sein großes Ziel war es nicht, große Reformen zu schaffen, sondern sich um den einzelnen Menschen zu kümmern und sich auf den einzelnen Menschen einzustimmen und ihm diese Liebe Gottes weiterzugeben. Und das will er auch heute. Es geht ihm nicht darum, eine große Gesellschaft zu verändern, sondern es geht um dich. Und er will dir mit Liebe begegnen. Und wie macht er das? Er verkündigt die Wahrheit. Keine wahren Lügen, keine Halbwahrheiten, sondern er stellt sich hin und erklärt den Menschen, wie Gott ist und welche Ansprüche Gott an unser Leben hat. Und das führte durchaus dazu, dass die Leute ihn damals nicht besonders toll fanden, viele. Dass das Volk am Ende weggerannt ist, weil sie gemerkt haben, der nimmt kein Blatt vom Mund. Und das, was er uns sagt, das trifft unser Herz. Aber will ich das? Will ich so leben und kann ich so leben? Gottes Maßstäbe sind sehr hoch. Und Jesus verkündigt das und macht es den Leuten ganz klar, so ist Gott. Und es sind gute Maßstäbe, wenn ihr die Bibel mal aufschlagt und einfach mal so lest im Neuen Testament, so die Bergpredigt zum Beispiel. Liebe deinen, oh ja, da steht zum Beispiel auch das drin, liebe deinen Nächsten so wie dich selbst oder liebe deine Feinde. Ja. Da wird es uns anders, mir wird es da anders. Und ich merke wieder, diesen Maßstäben bin ich nicht gewachsen. Edmund war den Maßstäben seiner Zeit auch nicht gewachsen. Er selbst brauchte Aslan, um befreit zu werden. Und diese Befreiung hat Aslan viel gekostet. Und das sehen wir jetzt.
Bewahrst du den Verräter vor seinem Schicksal. Du schenkst mir jetzt dein Leben, Aslan, aber seines rettest du dadurch nicht. So viel zur Liebe.
Heute Nacht wird der tiefe Zauber letztes Mal erstrahlt. Aber morgen schon werden wir Narnia für alle Zeiten unterwerfen.
Und mit dieser Gewissheit verzweifle. Und stirb!
Hase ist tot. Aslan stirbt für Edmund. Das Gesetz hat Edmunds Tod verlangt und Aslan geht im Austausch für ihn und geht freiwillig in den Tod. Keine Geschichte oder viele Geschichten enden damit, dass der, ein Mensch, das Leben für einen anderen gibt. Und auch in unserer Geschichte gibt Gottes Sohn sein Leben für uns. Jesus geht ans Kreuz, weil das Gesetz eigentlich unseren Tod verlangt. Weil die Maßstäbe Gottes, obwohl sie gut sind, obwohl sie uns helfen sollen, im Leben zurechtzufinden, so hoch sind, dass wir es selbst nie schaffen und immer wieder selbst dran verzweifeln. Deswegen sagt Jesus, okay, ich gehe für dich. Ich gehe für dich ans Kreuz, ich leide für dich und ich sterbe für dich. Und das ist die letzte Methode, nicht um uns anzuklagen. Das macht die andere Stimme. Und das erlebe ich immer wieder in mir selbst, wenn ich versage, wenn ich missbaue, dass ich Anklage spüre. Dass ich merke, wie ich beeinflusst werde, wie ich niedergeschlagen bin und wie ich zu verzweifeln drohe. Jesus kommt, um uns frei zu sprechen, um uns zu verteidigen vor Gott. Da, wo ich versage, sagt Jesus, hier bin ich. Hier bin ich für dich. Ich habe für dich gelitten und ich bin für dich gestorben. Damit du trotz deines Versagens weiterleben kannst. Und damit du trotz deines Versagens ein Leben führen kannst, was Sinn macht und was Perspektive hat. Freispruch. Beziehungsweise Verteidigung, Entschuldigung. Verteidigung. Und was ist das Ergebnis? Was hat Jesus damit erreicht? Und hierzu sehen wir nochmal ganz kurz Aslan.
Sogar der Tod selbst besiegt.
Es war nicht Aslans Ende, sein Tod, sondern sein Opfer führte zu etwas Größerem, zu etwas Besserem. Und das, was ihr jetzt am Ende hier gesehen habt, war das Ende auch der Hexe von Narnia. Und auch Jesus, so berichtet die Bibel, blieb nicht dabei, dass er gestorben ist, dass er ins Grab gelegt wurde und die Geschichte war vorbei, sondern die Bibel berichtet, Jesus ist auferstanden und hat damit die andere Seite, den Bösewicht, besiegt. Damit hat der Teufel eigentlich seine Macht verloren. In dem Kolosserbrief steht dazu, also er bedeutet, Jesus hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir in einer neuen Welt seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Das war möglich, weil Jesus gestorben ist und weil er auferstanden ist. Und damit dem Tod und damit auch dem Satan die Macht genommen hat. Tja, hier steht wir alle. Der erste Punkt hieß, das Problem mit unserem Herzen. Jetzt stehen wir wieder vor unserem Herzen. Ich glaube, die schwierigste Mission auf dieser Welt ist, unser Herz zu retten. weil wir stellenweise gar nicht wissen, wollen wir gerettet werden. Ich merke immer wieder, dass ich sehr gern mein Leben in meine andere eigene Hand nehme und dass ich versuche, mein Leben selbst auf die Reihe zu bekommen. Und es ist immer so ein, ja, so das Problem zu sehen, so wie mein Leben läuft, ist es doch ganz okay. Klar fehlt mir das ein oder andere, aber im Wesentlichen geht es mir doch gut, oder? Und sowas, einem Gott zu vertrauen, Jesus zu vertrauen, ist doch ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe mit meiner Frau haben wir mal einen Schnupperkurs Paragliding gemacht. Und wer das schon mal geflogen ist, der weiß, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Aber vorher ist das ein Gefühl der Unsicherheit. Kann ich diesem Schirm wirklich vertrauen? Und das Problem ist, ich muss selbst noch loslaufen. Ich muss diesen Schirm nehmen, muss rennen. Dann klappt er hoch und dann habe ich das Erlebnis, wie der Schirm mich hochhebt und trägt. Aber ich muss selbst erst aktiv werden. Und die Frage an uns bleibt, will ich aktiv werden? Will ich dem Prinzen vertrauen und ihm vertrauen, dass er mein Leben in Ordnung bringt? Oder bleibe ich lieber auf der anderen, auf der Seite, die ich kenne und auf der ich mich sicher fühle und sage, okay, es ist nicht so, wie ich mir vieles gewünscht habe, aber da weiß ich, was ich habe. Glaube ich der Lüge des Bösewichts oder vertraue ich dem, was der Prinz für mich getan hat? Und John Eldridge schreibt dazu, Leben, Tod und Auferstehung Jesu von Nazareth sind die letztgültige und unüberholbare Antwort auf unsere Frage, wie steht Gottes Herz zu mir? An dem Punkt unseres äußersten Verrats, als wir uns so weit von ihm entfernt und uns so sehr verirrt hatten, dass wir von selbst nie mehr zurückgefunden hätten, kam Gott und starb, um uns zu retten. Niemals wurden sie mehr geliebt. Er kam, um sie zu retten. In jeder Weise, in der ein Mensch nur gerettet werden kann. So sieht das Herz Gottes aus, das er ihnen zuwendet. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf deine Vorrechte verzichtet hast. Dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns zu dienen und diese Beziehung zu kitten, die kaputt gegangen ist zwischen Gott und uns. Ich danke dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns gestorben bist. Und ich bitte dich, dass du uns bereit machst, dir zu vertrauen. Dass wir auf dich zugehen und unser Leben bewusst in deine Hände legen. Und darauf vertrauen, dass du uns rettest und dass das, was du für uns bereithältst, besser ist als das, was wir vielleicht vorher haben. Danke, dass du voll Liebe bist und dass du uns den Vater gezeigt hast, wie er wirklich ist. Amen.